Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß!
Ja, hallo, hier sind wir wieder, eure Venendocs, Steffi und Birgit. Und wir haben heute unsere 7. Folge. 7 ist ja sozusagen die Glückszahl. Und wir freuen uns, euch heute was zu unserem Special, ich kann es einfach nicht so gut aussprechen. Jedenfalls ist es eine besondere Folge heute, die 7. eben, zum Thema endothermische Varizenablation. Damit meinen wir die moderneren oder im Vergleich zu der klassischen Venenoperation moderneren Verfahren wie Radiofrequenzablation oder Lasertherapie. Und Steffi, wie siehst du das eigentlich? Haben jetzt diese modernen Verfahren der klassischen Venenoperation, über die wir ja letzte Woche gesprochen haben, den Rang abgelaufen?
Das ist eine schwierige Frage insofern, dass sie unter den Phlebologen mitunter fast philosophischen Charakter hat. Es gibt ja auch da Verfechter der operativen Verfahren und Menschen oder Ärzte, die am liebsten mit den endothermischen Verfahren arbeiten. Es hat, muss man sagen, alles seine Vor- und Nachteile. Und leider gibt es noch keinen ganz klaren Algorithmus, bei dem man sagen kann, dann macht man dieses und dann macht man jenes, sondern es gibt zwar ein paar Dinge, die für oder gegen das ein oder andere sprechen, aber es ist nicht so, dass es so eine ganz allgemeingültige Linie dafür gibt. Und man muss ja letztlich auch sagen, moderne Verfahren muss man so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen, weil die erste Variante sozusagen dieser modernen Verfahren gibt es ja schon seit 1999 beziehungsweise knapp 2000 wurde das erstmalig ausprobiert. Das heißt, die sind eigentlich auch schon über 20 Jahre alt. Aber klar, im Verhältnis zu den klassischen Varizenoperationen, die schon ja eigentlich über 100 Jahre alt sind, sind sie immer noch modern. Man muss auch sagen, sie haben sich im Verlauf der Zeit ja auch weiterentwickelt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Laserverfahren starten, da gibt es oder gab es am Anfang ja ganz andere Fasern, die hatten andere Wellenlängen als das, was man üblicherweise heute so verwendet. Also insofern sind die modernen Verfahren auch im Laufe der Zeit noch immer moderner geworden. Genau. Und in vielen Ländern sind sie tatsächlich mittlerweile Therapie der Wahl. Also ich sag mal, in den USA oder in Großbritannien gibt's ja also kaum noch klassische Varizen-OPs, sondern da wird ja hauptsächlich endoluminal behandelt.
Also ich wollte gerade nochmal sagen, zur Entwicklung. Du hast es eben 1999 gesagt, das klingt klasse, aber ich glaube, es ist sogar noch länger her. Also ich erinnere mich noch sehr gut, wie dieser erste Radiokatheter, das war so ein langer Katheter, der hatte vorne so ein Element dran, das hatte so 5 kleine Elektroden und man musste diesen immer wieder entfernen aus der Vene und nochmal sauber machen und spülen und dann wieder einbringen und die nächsten 5 Zentimeter. Also da dauerte so eine Prozedur schon wirklich mal eine gute Stunde. Das ist wirklich, das war sehr, sehr aufwendig. Aber die haben sich ja richtig weiterentwickelt. Ja, also ich finde auch, das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Es gibt ja immer mehr Leute, die ausschließlich endothermisch, also das heißt mit Hitze in der Vene arbeiten und manche sagen auch, ja, ich operiere gar nicht mehr offen chirurgisch. Also ich glaube, so dieses Schwarz-Weiß-Denken ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Entweder oder, nein, also ich bin ja nach wie vor ein Fan von sowohl als auch oder eine Kombination aus beiden, ne? Oder aus allen dreien, wenn man noch den Schaum dazu nimmt. Siehst du auch so, ne?
Genau, also es hat ja, wie gesagt, alles so seine Vor- und Nachteile. Vielleicht, wenn wir jetzt ganz kurz unseren Zuhörern erklären, was es überhaupt mit diesen thermischen Verfahren auf sich hat. Letztlich sind es, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, wenn man die Vene, also zum Beispiel die Vena Saphena Magna von der Leiste bis zum Unterschenkel behandeln möchte, dann macht man in der Leiste einen Schnitt bei der Operation und dann halt noch einen weiteren Schnitt, durch den man diese Sonde im Prinzip von oben nach unten in die Vene hineinführt. bei diesen Kathedertechniken oder thermischen Ablationstechniken geht man meistens ja von unten nach oben in die Vene. Das heißt, man sucht sich den unteren Insuffizienzpunkt, häufig unterhalb des Knies gelegen, zum Beispiel bei der Vena Saphena Magna, und geht sozusagen von unten ultraschallgesteuert in die Vene hinein, bis nach oben an diese Krosse, also da, wo das oberflächliche und tiefe Venensystem zusammenlaufen, und versucht dann, während man diesen Katheter dann ganz langsam wieder zurückzieht, die Vene von innen zu verschweißen. Also ähnlich im Prinzip wie das, was wir zu der Schaumverödung erzählt haben. Beim Schaum war es ein chemischer Prozess, den wir an der Venenwand auslösen, der dann zum Zusammenziehen und ja Verkleben der Vene letztlich führt. Und bei diesen thermischen Verfahren ist es letztlich ja auch eine Art, ja, wie soll man sagen, Verbrennung mehr oder weniger, die wir an der Venenwand produzieren, die dann zuerst einen thrombotischen Verschluss und dann zu einem fibrotischen Umbau führt. Ne?
Also das mit der Verbrennung stimmt nicht ganz, aber letztendlich, es wird sehr, sehr heiß in der Vene. Und die modernen Laser, die strahlen ja das Laserlicht, also Laser heißt ja nichts anderes wie energetisch angeregtes Licht. Also wir arbeiten mit Licht in einer bestimmten Wellenlänge. Dieses Licht wird jetzt in den modernen Kathetern ja radial abgestrahlt, also sozusagen zirkulär von diesem, von der Faserspitze. Die alten Laser, die sendeten das Licht kohärent nach vorne aus. Und die haben wesentlich mehr unerwünschte Nebenwirkungen gehabt, also auch einfach wegen der Wellenlänge, die verwendet wurde, aber auch wegen dieser sogenannten Bare Fiber, das ist also so eine Art nackte Glasfaser, die in einer Schutzhülle war und die vordere Zentimeter Glasfaser hat sozusagen nach vorne rausgeguckt. Die neuen Verfahren, die gelten ja gewissermaßen als schonender, weil sie physikalisch gesehen etwas anderes Wirkspektrum haben. Ich meine auch, die werden nicht ganz so heiß in der Vene. Ja, also die alten Fasern, die haben also schon irre hohe Temperaturen erzielt. Also wenn man das so sagt, die waren ja über 100 Grad, also deutlich über 100 Grad. Also manche sprachen auch von mehreren 100 Grad. Deswegen ist ja auch immer dieser Flüssigkeitsmantel außenrum so wichtig, um das Gewebe zu schonen. Jetzt die moderneren Verfahren, also mit den radial abstrahlenden Laserleitern, da wird es nicht mehr ganz so heiß in der Vene, aber doch noch heiß genug. Ne? Also.
Ja. Dieser Flüssigkeitsmantel, den du da gerade erwähnt hast, das ist ja diese sogenannte Tumeszenzanästhesie, also eine Mischung aus Kochsalzlösung im Endeffekt und örtlichem Betäubungsmittel, was unter Ultraschallkontrolle auch gezielt in die Umgebung der Vene gespritzt wird, damit man nicht nur die Umgebung betäubt, sondern halt auch ein Flüssigkeitspolster rund um die Vene schafft, um halt zum Beispiel Verbrennungen an der Hautoberfläche oder auch im umgebenden sonstigen Gewebe zu verhindern. Ne?
Ja, das ist extrem wichtig. Also letztendlich ermöglicht das ja dann auch das Arbeiten in örtlicher Betäubung. Und die eigentliche Menge an tatsächlichem örtlichen Betäubungsmittel ist verhältnismäßig wenig, weil das meiste, was wir ins Gewebe spritzen, tatsächlich Kochsalzlösung ist. Ja, das ist so. Dadurch ist die ganze Prozedur auch noch mal unblutiger als jetzt ein Eingriff in einer Allgemeinanästhesie. Einfach aufgrund dieser Flüssigkeitsmenge, die ja die kleinen Blutgefäße sozusagen zudrückt. Also es blutet so gut wie gar nicht bei dieser Angelegenheit.
Wenn man jetzt sehr empfindlich ist, kann man zusätzlich noch was zur Sedierung quasi haben, so ähnlich wie bei einer Magen- oder Darmspiegelung. Aber man braucht nicht wie bei sonstigen klassischen operativen Verfahren in einigen Fällen eine Vollnarkose oder eine Beatmung dabei oder so. Das ist ja für diese endoluminalen Techniken eigentlich nicht notwendig. Und was wir jetzt gerade ja auch immer wieder erwähnt haben, unser Lieblingsspielzeug ist bei diesen endoluminalen Techniken auch immer mit dabei. Also die Duplex-Sonographie ist essentiell, damit man nämlich genau weiß, wo steche ich in die Vene hinein, wo platziere ich meinen Katheter. Im Endeffekt hat die Duplex-Sonographie mit den endoluminalen Verfahren ja, was den Einsatz während der Therapie angeht, auch nochmal einen unheimlichen Hype erlebt. Vorher hatte der Operateur, also auch beim offenen Operieren, ja eigentlich nie ein Ultraschallgerät im OP stehen. Aber heute gehört das eigentlich mit dazu, dass man genau auch entweder unmittelbar präoperativ oder bei den endoluminalen Verfahren auch intraoperativ wirklich immer guckt, wo man sich gerade befindet, um ganz gezielt behandeln zu können. Ne?
Also ich finde das auch. Das ist eine richtige Bereicherung. Also auch gerade diese Sichtkontrolle dessen, was man denn im Verborgenen sozusagen unter der Haut tut, das ist ganz toll. Und ich finde auch ganz spannend, vorher mir so eine Art Landkarte zu machen oder wenn jetzt an einer Stelle die Vene, die ich behandeln will, sehr weit gestellt ist oder an einer anderen Stelle sehr eng, dann kann man das auf der Haut außen markieren oder man sieht es aber dann auch während der Prozedur selber, weil ich ja mit dem Schallkopf immer verfolge, was denn gerade passiert und an welcher Stelle gerade die Energie abgegeben wird. Und man kann dann individuell genau die Energie anpassen an die jeweilige Weite oder Ausgedehntheit des Befundes. Das ist was, was ich beim Lasern bevorzuge im Vergleich zur Radiofrequenzablation. Das ist physikalisch gesehen ja ein bisschen was anderes. Quintessenz ist, dass es auch sehr heiß wird in der Vene. Das ist definiert mit 120 Grad. Und die Energie wird elektrisch abgegeben über so eine Heizspirale. Wenn man jetzt ganz eine spitze Zunge hätte, dann würde man sagen, es ist letztendlich funktionell eine Art Tauchsieder. Ja? Also so ist es letztendlich und so funktioniert es auch. Man hat einen Generator, der einen sozusagen kontrolliert und ganz dosiert die Energie abgibt. Und genau, es wird permanent gemessen, ist die Temperatur okay. Und man behandelt immer pro Sequenz, die dauert 20 Sekunden, pro Sequenz 7 Zentimeter. Also man kann sich dann ungefähr ausrechnen, wie lange man dann für eine längere Strecke braucht. Das geht eigentlich relativ schnell, wobei das Lasern geht auch zügig, also wenn man so will. Ne?
Ja. Also bei der Radiofrequenz haben wir eigentlich diesen segmentalen Rückzug und beim Laser ziehen wir ja mehr oder weniger kontinuierlich sozusagen zurück. Ne? Genau. Und das hattest du jetzt gerade auch mit erwähnt. Das Entscheidende ist im Endeffekt die Energiedichte, so ähnlich wie bei der Schaumverödung, über die wir letztes Mal gesprochen haben, ja abhängig vom Venendurchmesser, die Medikamentenkonzentration und die Schaummenge dosieren können. So können wir das hier mit der Energiedichte ganz genauso machen. Also je nach Durchmesser der Vene können wir halt mehr oder weniger Energie auf das entsprechende Segment geben und dann eine stärkere Reaktion hervorrufen. Ne? Eine ganze Zeit lang war das ja eigentlich so, dass man hauptsächlich die Stammvenen, also Vena Saphena Magna und Vena Saphena Parva in dieser Technik behandelt hat, aber mittlerweile ist da durchaus mehr möglich, ne?
Ja, also nun ist jetzt die Vena Saphena Accessoria jetzt kein Seitenast mehr, sondern auch eine Stammvene, aber das ist eine Vene, die typischerweise so am vorderen Oberschenkel entlang läuft und manchmal im Bereich des Knies doch sehr großlumig nach außen tritt. Aber da ist es auch so, dass das proximale Segment, also dieses Segment, das zum Oberschenkel hin bis zur Leiste zieht, hervorragend geeignet ist, entweder mit Laser, mit Radiobälle oder auch mit Schaum zu behandeln. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Indikation. Aber man kann auch ganz gezielt kurze Segmente sowohl mit Radiowelle als auch mit Laser angehen. Und man kann ganz gezielt so diese Perforanzvenen, das sind diese Unterschenkel, meistens am Unterschenkel wichtigen Verbindungsvenen zwischen dem oberflächlichen System und dem tiefen Leitvenensystem, die mitunter eine sehr große hämodynamische Bedeutung haben, insbesondere bei Menschen, die vielleicht Stauungsprobleme oder gar ein offenes Bein haben. Bei denen kann man ganz gezielt auch endothermisch und somit verhältnismäßig unblutig eine derartige Perforanzvene behandeln. Ja, das ist auch eine sehr, sehr wichtige und eine sehr gute Indikation dafür.
Ja, und oft kombiniert man diese Verfahren ja auch, wir haben ja vorhin gerade schon gesagt, nicht immer schwarz-weiß, sondern sowohl als auch zum Beispiel mit dem Ziehen, also operativen Entfernen von großen Seitenästen oder mit der Schaumverödung von Seitenästen, die man dann entweder in gleicher Sitzung oder unmittelbar danach auch durchführen kann.
Ja. Ja, also viele Patienten haben halt dann die Vorstellung, ich habe mich jetzt für Laser entschieden und sind dann ganz perplex, wenn man sagt, ja, aber die und die und die Strecke, die müssen wir klassisch entfernen, also mit kleinen Hautschnitten und so. Was, wieso, wie geht das? Und dann sage ich, na, ganz einfach, also man bleibt ja sonst mit der Laserfaser oder der Radiowellenfaser an jeder Kurve hängen, das ist ziemlich doof. Das versteht dann auch jeder und also die endothermischen Verfahren sind hervorragend geeignet für die etwas tiefer liegenden und meistens zum Teil auch großkalibrigen, aber meistens eher gestreckt verlaufenden insuffizienten Venensegmente. Da sind die einfach klasse.
Genau, das sind halt so die Einschränkungen, wann die endoluminalen Verfahren manchmal nicht so optimal sind. Ne? Also wenn die Vene sehr stark geschlängelt ist oder sehr dicht unter der Hautoberfläche verläuft, ja, dann ist es ja manchmal schwierig, die Tumeszenz, also einen ausreichenden Flüssigkeitsmantel drumherum zu bekommen. Oder natürlich, wenn ein akuter Thrombus irgendwo in dem Gefäß steckt, dann ist es natürlich auch nicht möglich, mit dem Katheter dahin durchzukommen. Genau, das sind eigentlich so die Einschränkungen. Die großen Durchmesser waren eine Zeit lang auch immer noch ein Problem, aber mit den moderneren Techniken, bei denen man dann auch zum Teil sehr hohe Energien applizieren kann, ist das eigentlich auch keine ernsthafte Limitierung mehr. Ne?
Nee, ganz sicher nicht. Und ich finde es natürlich auch, also lange Zeit wurde ja auch viel geredet über, ist es gut, endothermisch in der Kniekehle zu arbeiten, ja oder nein. Wir hatten ja letzte Woche auch, oder letztes Mal, Entschuldigung, aber über die Vena Saphena Parva gesprochen, also diese kurze Stammvene, die im Knie sehr variabel mündet, also in der Kniebeuge. Und da verlaufen ja mitunter wichtige Nerven. Die Frage ist, wird es den Nerven bei der endothermischen Ablation, also sprich beim Lasern oder Radiowellen, dann doch zu heiß, kriegen die eine Schädigung? Da muss man sagen, dass also Nervenschäden im Rahmen oder ja, bedingt durch Laserablation oder Radiowellenablation sehr, sehr, sehr selten sind. Also die Tumeszenzanästhesie, die Flüssigkeit mit der örtlichen Betäubung darin, die schützt doch das umgebende Gewebe sehr, sehr gut, das muss man sagen. Aber natürlich kann es jederzeit auch mal eine Nervenschädigung geben, auch mal bei einer Punktion. Ja, also es ist manchmal auch etwas schwieriger, die Zielvene gut zu punktieren und den jeweiligen Lichtleiter oder Energieleiter oder Katheter, wie man auch will, zu platzieren. Und da kann es natürlich dann durchaus auch mal einen Bluterguss geben oder unter Umständen auch mal eine Nervenschädigung. Also darüber muss im Vorfeld gesprochen werden, das ist klar.
Genau, das gilt genauso wie für die operativen Verfahren ja auch.
Genau, ja, analog. Ja.
Genau. Ein weiterer Vorteil ist ja oft, wenn man darüber nachdenkt, welches Verfahren wählt man eher, das, also vorhin hatten wir schon drüber gesprochen, dass halt keine Vollnarkose für die endoluminalen Verfahren notwendig ist. Ein zweiter Vorteil ist oft, dass man auch die Antikoagulation, also Patienten, die Blutverdünner nehmen, in der Regel uneingeschränkt weiterführen kann und trotzdem Krampfadern in dem Falle eliminieren kann. Die Kostenübernahme ist oft auch immer noch ein Thema oder eine Frage in der Sprechstunde, weil eine Zeit lang war es ja so, dass diese Verfahren tatsächlich nur von den privaten Krankenkassen übernommen wurden. Mittlerweile gibt es aber auch eine ganze Reihe von gesetzlichen Krankenkassen, die im Rahmen von sogenannten integrierten Versorgungsverträgen die Kosten für die endoluminalen Verfahren übernehmen.
Ja, also das ist immer mal wieder ein Thema. Also es gibt manche Krankenkassen, die sagen, ja, wir übernehmen die Kosten, wir haben einen Vertragspartner, das ist die Praxis hier oder dort und wir übernehmen die Kosten, wenn sie es in dieser Einrichtung behandeln lassen. Also das sind natürlich dann auch Einrichtungen, in denen diese Verfahren sehr, sehr häufig durchgeführt werden. Also das ist, ja, es ist eigentlich in Ordnung, dass es dann so ist. Und manche Menschen sagen dann, ach nee, ich hätte es aber lieber, dass es hier gemacht wird und ich nehme in Kauf, dass es für mich dann was kostet, das ist auch in Ordnung. Also manche Menschen sagen dann, na, ich will mir jetzt nicht vorschreiben lassen, wo ich mich behandeln lassen möchte. Ja, wichtig ist, dass die Behandlung dort durchgeführt wird, wo sie eben häufig durchgeführt wird, also in einer Einrichtung, die diese Verfahren als Standardtherapie mit anbietet, im ganzen Potpourri dessen, was man denn so anbietet. Und der Patient oder die Patientin muss sich letztendlich dort, wo sie behandelt werden möchte, wohlfühlen. Das ist das A und das O jeder Therapie, meines Erachtens.
Wenn man jetzt die Nebenwirkungen oder Komplikationsraten der modernen Laser, wie gesagt, die haben sich im Laufe der Zeit ja alle ein bisschen weiterentwickelt und damit hat sich auch das Komplikations- und Nebenwirkungsspektrum eigentlich stetig verbessert. Also je besser sozusagen die Laser wurden, desto weniger Komplikationen sind anschließend aufgetreten. Wenn man das vergleicht mit den operativen Verfahren, kann man eigentlich sagen, dass die relativ gleichwertig sind, beziehungsweise vor allem oft die Patienten, die Schmerzen oder auch Hämatome unmittelbar nach dem Eingriff unter den endoluminalen Verfahren eigentlich als deutlich weniger einschränkend erleben.
Also ja, es ist also eine schwierige Frage. Das ist ja intraindividuell höchst unterschiedlich, ja. Und wir verwenden bei uns in der Klinik alle Verfahren. Also das heißt, wir machen eine klassische Venenoperation, wir operieren endothermisch und wir schäumen und wir operieren endothermisch mit Laser oder mit Radiofrequenz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so hinterher, wie es den Patienten geht, ist in meinem Erleben nicht unbedingt abhängig von der gewählten Methode. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn jetzt jemand hingeht und sagt, also meine Methode ist viel schonender als die andere, ich weiß nicht, ob das immer so stimmt. Also es kommt tatsächlich sehr auf die jeweilige Person an und auf den Befund, den diese Person hatte und auf die Begleitumstände. Werden Blutdruckmedikamente genommen, werden kontinuierlich, ist es ein Patient, vielleicht Rheuma erkrankt ist oder nehmen die Leute Blutverdünner. Es sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Also ich möchte mich jetzt nicht dafür aussprechen, dass eine Methode angenehmer ist für den Patienten als die andere. Ja. Ich sehe es eher pragmatisch, dass ich so, ja, wir arbeiten immer mit dem Duplex. Ja, das habt ihr ja schon alle gehört. Also wer macht sich vorher ein ganz klares Bild von der Situation, was ist denn tatsächlich los? Und macht sich dann Gedanken, genau welches Verfahren oder welche Kombination verschiedener Verfahren ist denn da das Beste? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also in ganz vielen Fällen halte ich die endothermische Ablation für sehr, sehr geeignet. Und es ist natürlich etwas minimalinvasiver, das ist wohl richtig. Und also, aber das heißt nicht, dass deswegen die operativ offene Methode schlechter ist. Das kann man so pauschal einfach nicht sagen.
Nein, also dass sie pauschal schlechter ist, wollte ich damit auch gar nicht sagen. Mein Eindruck ist halt nur so aus dem klinischen Alltag, dass die Patienten, also vorhin hatten wir ja schon drüber gesprochen, durch diese Tumeszenz einfach weniger Einblutung bei der OP, also als bei dem OP-Verfahren ohne Tumeszenz haben und dadurch dann häufig auch in den ersten Tagen nach dem Eingriff wieder schneller, ich sag mal, schmerzfrei sind. Also das, was schmerzt, ist ja eigentlich gar nicht so sehr der behandelte Venenstrang oder der eliminierte Venenstrang, sondern die Hämatome, die in der Umgebung entstanden sind. Und die sind unter den Tumeszenzverfahren meistens geringer ausgeprägt und damit dann halt auch langfristig schneller wieder abgeheilt. Ne?
Ja, zur Tumeszenz muss ich gerade noch ganz kurz was sagen. Das ist mir kurz in den Sinn gekommen. In den Aufklärungsbögen für diese Verfahren wird die Tumeszenz Anästhesie auch genannt. Und da wird auch der Begriff Off-Label verwendet. Also die Tumeszenz Anästhesie, die ist wirklich etabliert und die ist sehr, sehr gut. Aber es gibt halt keine offizielle Zulassungsstudie für diese Methode und deswegen gilt sie per Definition als Off-Label, obwohl sie täglich vieltausende Mal in Deutschland angewendet wird und als sehr sicher gilt. Ja, sie ist ehrlich gesagt zugelassen für die Liposuktion. Und bei der Liposuktion muss man im Vergleich zu dem, was man für eine Venenoperation braucht, wesentlich mehr Flüssigkeit applizieren. Man braucht für eine Venenoperation in der Regel 0,5 Liter, also maximal. Also meistens kommt man mit etwas weniger aus. Und wir nehmen die Tumeszenzanästhesie auch, wenn wir klassisch operieren. Also auch wenn wir die Operation vielleicht in der Allgemeinnarkose durchführen. Trotzdem kommt noch Tumeszenzanästhesie zum Einsatz, einfach weil es hinterher dem Patienten besser geht. Vielleicht haben wir deswegen auch so wenig Unterschiede im postoperativen Erleben. Das kann sein.
Das, wie gesagt, das hängt da immer individuell davon ab, so ein bisschen wie der Operateur das Setting wählt. Das ist ja nicht überall gleich. Also bei den offenen operativen Verfahren verwenden einige, aber halt nicht alle parallel die Tumeszenz. Ne?
Ja, genau. Das ist
stimmt. Und bei den Endoluminalen gehört es halt standardmäßig zur Methode, sonst funktioniert es nicht.
Ne? Richtig, genau.
Was die Nachbehandlung angeht, da hatten wir letztes Mal bei der OP ja auch schon darüber gesprochen, dass man Kompressionstherapie machen sollte. Das ist bei den endoluminalen Verfahren ja eigentlich ganz genauso, wobei die Dauer und Intensität der Kompression auch da wieder im Ermessen des Operateurs liegt. Ne?
Ja, also das nimmt sich da nichts zu den anderen Verfahren. Also postinterventionelle Kompression, die halte ich also unbedingt für wichtig. Also der Verband wird auf dem OP-Tisch angelegt und darüber der Kompressionsstrumpf angezogen. Am nächsten Tag kommen die Personen dann zur Kontrolle und eine Woche später nochmal, da machen wir die Ultraschallkontrolle. Und wenn Fäden zu ziehen sind, weil wir Seitenäste noch rausgezogen haben, dann werden die da auch entfernt. Ja.
Wie ist deine Meinung zu den Rezidivraten nach den endoluminalen Verfahren? Also wenn ich so an meine Anfänge in der Phlebologie denke, wo es dann auch nur ganz initial oder gerade so die Radiofrequenzverfahren oder die ersten Laserkatheter so gab, da war es ja öfter mal so, dass man ja doch Stumpfrezidive, also im Prinzip ein Wiederauftreten der Krampfader aus der Leiste heraus gesehen hat. Das ist aber mit den modernen Kathetern heute eigentlich nicht mehr so zu erwarten. Oder wie ist deine Erfahrung?
Ja, meine Erfahrung ist genauso. Also früher, also als man angefangen hat damit, ne? Meine Studenten lachen schon immer, wenn Karle wieder von früher erzählt. Aber also früher, als man damit angefangen hat, war man unglaublich vorsichtig. Man hat ja diese Lichtleiter und auch die Radiofrequenz war noch mit diesen kleinen Schirmchen. Also es war nicht so komfortabel wie jetzt die aktuellen Fasertypen, die man da so hat. Und die Laser haben ja das Licht kohärent nach vorne geschickt und man hatte Angst, die tiefen Venen zu verletzen. Und aus diesem Grunde hat man von dieser Einmündungsstelle, dieser sogenannten saphenofemoralen oder saphenopopliteralen Junktion, also das, was man als Crosse bezeichnet gemeinhin, hat man einen Sicherheitsabstand gewählt. Das war sicherlich ja, vorsichtig gedacht, methodisch aber nicht ganz ideal. Und natürlich war es dann so, dass ein relevantes, insuffizientes, also nicht gut funktionierendes Venensegment stehen geblieben ist und sich daraus dann physikalisch bedingt wieder neue Krampfadern oder Rezidive in dem Fall gebildet haben. Das hat sich sehr geändert. Also, und es gibt ja viel Literatur dazu. Allerdings, die meiste Literatur, die zitiert wird, bezieht sich auf diese alten Laserfasern. Die hatten so 980 Nanometer oder womöglich 810 Nanometer. Also die haben physikalisch ein ganz, ganz anderes Wirkprinzip im Gewebe. Das heißt, die haben sich vor allen Dingen, Hauptabsorptionsmaximum war da im Blut. Das heißt, tatsächlich wurde da das Blut zum Kochen gebracht, während jetzt die modernen Verfahren 1470 Nanometer, 1940 Nanometer ihr Hauptabsorptionsspektrum im Wasser haben und somit viel eher die Venenwand angreifen. Die wirken anders und von daher kann man mit diesen modernen Verfahren ja direkt an die Einmündungsstelle rangehen und man schafft dadurch hämodynamisch, physikalisch oder vom tatsächlichen Ergebnis genau dasselbe wie die operative Therapie der Crossektomie fordert, eine sogenannte Flush Ligation, das heißt bündige Ligatur. Damit ist gemeint, dass also die Einmündungsstelle wirklich bündig an der Einmündung der in die tiefe Vene ausgeschaltet wird. Und dazu gibt es jetzt leider nicht so richtig gute neue Studien. Also das heißt, das Interesse, dieses jetzt nochmal weiter zu verfolgen, weiß ich nicht, ob das jetzt so geschrumpft ist oder ob so eine Studie zu machen, ist ja sehr, sehr aufwendig, vor allen Dingen auch also logistisch natürlich, finanziell, aber nun auch. Ich glaube, dass man weiß, es funktioniert gut, aber keiner hat so richtig Interesse dann daran, so eine richtig groß aufgelegte Vergleichsstudie zu machen. Oder kennst du eine, die das wirklich, die modernen Verfahren mit klassischen Verfahren langfristig untersucht? Ich glaube, es gibt im Moment wenig.
Man lebt im Endeffekt von den Registern, die es so gibt, ne? Aber ansonsten, also von genau, den Real-Use-Daten. Ja. Ne?
Ja. Genau. Ja. Die sind ja auch nicht schlecht, ja, aber es ist jetzt keine kontrollierte Studie in dem Sinne. Ja. Ja. Genau. Aber ich erlebe das jetzt so, dass Rezidive, also man hat viele Patienten, die in die Sprechstunde kommen, die sagen, ja, ich habe vor 20 Jahren einen Eingriff gehabt. Ich habe vor 10 Jahren oder vielleicht vor 15 Jahren einen Eingriff gehabt. Ich finde aber ganz interessant, wenn ich dann frage, an welchem Bein sind sie denn behandelt worden, da kommen sie schon durcheinander. Also das ist manchmal ganz schwierig. Oder wenn ich frage, haben sie einen Schnitt in der Leiste? Das erinnern viele Menschen nicht. Das finde ich hochinteressant. Geht dir das auch so?
Ja, das ja? ist so. Also manchmal wissen die nur, ich bin schon mal operiert worden und dann guckt man halt mit dem Ultraschall nach und kann dann mal gucken, was so fehlt und macht sich dann halt sein Venenmapping sozusagen für den speziellen Patienten. Aber das muss man sich tatsächlich oft zusammenbasteln. Ne? Manche Patienten haben von ihrem ehemaligen Operateur so Kärtchen bekommen. Da sind dann bestimmte Venensegmente, die entfernt wurden, zum Beispiel rot markiert. Ne? Also, dass man weiß, auch was entfernt wurde. Aber letztlich, man kann es sich auch einfach über das Ultraschallbild dann zusammenbauen.
Ja. Zum Beispiel sind dann Bass erstaunt, wenn ich dann sage, schauen Sie mal hier, da fehlt was. Also ich glaube, das ist operiert worden und das ist auch sehr, sehr gut operiert worden, also so wie das aussieht. Ach so, ah ja, ja, jetzt erinnere ich, dunkel, da war mal was. Ne? Das ist ganz, ganz interessant, ja.
Ja, viele nehmen auch tatsächlich diese Schnitte am Bein im weiteren Verlauf viel intensiver wahr, als das, was in der Leiste oder in der Kniekehle passiert ist, obwohl das ja eigentlich oft der größere Schnitt gewesen ist, ne?
Ja, 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 ja. Und auch operationstechnisch doch um einiges aufwendiger. Aber im Erleben der Patienten ist es oft anders. Ja, also ich finde es nur interessant.
Also. Ja. Auch die großen, also ich sag mal, Blutergüsse liegen ja, also die Sicht für den Patienten sichtbaren Blutergüsse liegen ja meistens auch eher im Beinverlauf, da wo die Seitenäste einmünden. Mhm. Und von daher spielt die Leiste selber oder die Kniekehle da gar nicht so eine große Rolle, sondern eher das, was dann an diesen Flebektomien der Seitenäste passiert.
Genau,
ist.
Ne? Genau, ja. Also ich hatte auch einmal erlebt, also da hatte ich also auch jemanden mit einer relativ großen Varize behandelt und ich war so stolz auf das Ergebnis. Ich war ganz fasziniert, wie schön es im Duplex aussieht. Und dann hat die Person gesagt, ja, ich bin aber total unzufrieden, weil die Besenreißer waren noch nicht weg. Ja, und da konnte ich erklären, was ich wollte. Also es ist vom Erleben manchmal sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Und ich habe daraus halt dann gelernt, im Vorwege, vor jedweder Operation, ganz ausführlich darüber zu sprechen, was soll der operative Eingriff bringen, warum macht er Sinn und wie wird das Bein hinterher aussehen. Und ich lege auch großen Wert darauf zu sagen, dass die Besenreißer erstmal noch zu sehen sind.
Ja, genau. Und es kann ja manchmal tatsächlich auch passieren, dass wenn sich das Blut dann ein bisschen umverteilt und vorher halt sehr hohe Drücke in den Venen auch waren, dass es sogar nach der OP oder auch nach einer endoluminalen Ablation mehr Besenreißer gibt. Also erstmal. Ne?
Ja,
auch das ist
stimmt.
Ja möglich. Mhm. Das darf man ja auch nicht verschweigen, genau. Und auch, also früher hat man, da sind wir schon wieder bei früher, aber hat man ja tendenziell auch, sagen wir mal, Venen eher behandelt, wenn sie halt im Ultraschall ein pathologisches Muster hatten. Heute geht es ja viel mehr auch nach dem klinischen Bild, also ob der Patient Folgesymptome hat, also im Sinne von Verfärbungen, Schwere, Schwellung und also ob diese Krampfader, die da im Bein ist, Symptome verursacht und eigentlich nur dann würde man sie behandeln. Es geht ja nicht darum, dass wir wieder ein schönes Ultraschallbild kriegen und eine refluxfreie Vene sehen, sondern letztlich geht es ja darum, die Beschwerden des Patienten zu reduzieren oder zu eliminieren.
Ganz genau, genau. Und das finde ich, also das ist wirklich, das ist extrem wichtig. Und deswegen ist mir auch so wichtig, mit den Patienten ganz klar im Vorwege abzustimmen und auch rauszukriegen, woran leidet die Person tatsächlich am meisten, was ist das Hauptproblem? Und ja, sich darauf einzustimmen und dann zu sagen, ja, was kann man zur Lösung dieses Hauptproblems beitragen und was macht vielleicht zusätzlich auch noch Sinn.
Manchmal ist es tatsächlich ja auch eine ganz gute Option, wenn die Patienten sich nicht so sicher sind, woher denn ihre Beschwerden kommen. Und manchmal kann man es ja tatsächlich auch nicht gut differenzieren, ob es eher das orthopädische Problem ist oder ob es tatsächlich die Krampfader ist, die Beschwerden an dem Bein oder ein Schweregefühl oder sowas verursacht. Und ich finde, es ist manchmal ganz hilfreich, vorher, also bevor der Patient sich jetzt für die OP oder den Eingriff irgendeiner Art entscheidet, mal zu sagen, tragen Sie mal 2-3 Wochen Ihre Kompressionsstrümpfe und wenn Sie dann eine Linderung erfahren durch das Tragen der Kompressionsstrümpfe, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es tatsächlich an der Vene liegt oder dass die zumindest einen Einfluss auf die Beschwerden hat. Wenn Sie überhaupt keine Linderung durch die Kompression haben, ist es relativ wahrscheinlich, dass es eher eine andere Ursache hat, dass das Bein da Probleme macht. Ne?
Das stimmt, also das mache ich auch ganz oft. Also ja, und das ist ganz interessant, was man dann auch nochmal zu hören kriegt. Ne?
Ja. Ja. Manche Patienten sagen dann auch tatsächlich, also eigentlich sind die Beschwerden jetzt mit den Strümpfen wieder ganz gut geworden. Also sprich, ich habe kaum mehr Beschwerden und eigentlich komme ich mit den Strümpfen aber auch so gut zurecht, ich will mich jetzt erstmal gar nicht behandeln lassen. Auch das kommt
das
manchmal
ist auch in Ordnung.
Raus. Ne?
Ja, ja, das
genau,
ist so.
Und dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Ja. letztlich eine ganz harte Indikation für einen operativen Eingriff gibt es ja vor allem dann, wenn, ich sag mal, ein offenes Bein da ist oder ein offenes Bein droht, ne? Oder Varizenblutungen drohen. Das sind ja so Sachen, wo man sagen muss, oder wo man eigentlich nicht mehr so viel verhandeln kann, dass man da was tun sollte. Ne? Ansonsten ja, bei allen anderen Symptomen ist es ja tatsächlich Ermessenssache auch des Patienten, ja, zu sagen, stört mich jetzt oder stört mich nicht.
Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, so über diese Notfallindikation, das ist es wert, dass wir da nochmal ein eigenes Special drüber machen. Also da gibt es ja eine Menge zu sagen. Und das offene Bein, das kommt auch nochmal separat dran.
Genau. Also wir haben noch viel vor. Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen oder in den letzten Folgen auch immer schon mal ein bisschen Ausblick gegeben auf das, was da noch so kommen kann. Wir hatten die tiefe Beinvenenthrombose noch mit im Blick und hatten versprochen, wir reden über das pelvine Stauungssyndrom. Wir wollen über das offene Bein noch reden. Genau, Lipödem und Lymphödem hatten wir auch noch mit auf der Liste. Also von daher, ja, dürft ihr euch freuen, da kommt noch einiges. Aber für heute sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Ein kleiner Schwenk durch die thermischen Verfahren mit einem bisschen Blick hinter die Kulissen, wie sich die Verfahren entwickelt haben, wo die einzelnen Vor- und Nachteile liegen und ja, was man so drumherum beachten sollte oder was es an Besonderheiten gibt im Vergleich zu zum Beispiel den operativen Verfahren.
Genau. Und wir haben jetzt zu den thermischen Verfahren eigentlich nur die gängigsten genannt. Es gibt noch 2, 3 andere Methoden. Also im Prinzip ist, es wird heiß in der Vene und sie geht darüber, schrumpft sie.
Ja, genau. Aber das, also die Laser- und Radiofrequenz sind die etablierten Verfahren. Es gab oder gibt in der Literatur noch andere Verfahren, die auch zeitweise mal ausprobiert worden sind, also sowas wie Heißdampf oder Mikrowellentechnik an der Venenwand. Aber das waren, ich sag mal, so kleine Episoden oder Sachen, die man dann in erster Linie aus der Literatur kennt, die aber hier eigentlich keine große Verbreitung erfahren.
Das stimmt.
Genau. Und von daher sind wir für heute am Ende. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.